Armutszeugnis. Der Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Ja, hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer 15. Podcast-Folge von Armutszeugnis, dem Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo Sabine.
Hallo Eva.
Und ich freue mich sehr auf unser heutiges Thema. Wir haben ja in der letzten Folge unter anderem darüber gesprochen, wie die Superreichen den Planeten verwüsten, nämlich vor allem durch ihre Investitionen und ihre Eigentümerschaft an den Produktionsmitteln. Und Leonie Petersen von Oxfam, die wir in der Folge als Interviewgast hatten, die hat ja unter anderem gesagt, wir brauchen eine ganz andere Wirtschaftsweise jenseits von Wachstum und Profitorientierung. Und wir wollen heute mal darüber reden, was könnte das bedeuten? Wie sollte eine andere Wirtschaftsweise aussehen? Und wir sind ja in der letzten Folge schon so ein bisschen eingestiegen, haben auch schon mal einen kurzen Blick auf den Artikel 15 aus dem Grundgesetz geworfen, Stichwort Vergesellschaftung. Das ist ein sehr spannendes Thema, das wir unbedingt vertiefen müssen. Und wir werden also heute von dir einiges dazu hören, was sich genau dahinter verbirgt. Und es gibt einen kleinen Spoiler im Vorfeld, als wir gesprochen haben. Da hast du, Sabine, zu mir gesagt, Kapitalismus ist verfassungsfeindlich. Und da bin ich sehr gespannt, wie du uns das nochmal aufdröselst.
Ja, steile These, das lösen wir am Ende auf.
Okay. Also, Artikel 15, ich habe es gerade erwähnt, war in der letzten Folge schon mal kurz angerissen. Und es ist ja so, der war lange Zeit und das Thema Vergesellschaftung überhaupt kein Thema in der Politik unserer Tage. Und der wurde auch noch nie umgesetzt, seit er existiert. Aber wieso ist das jetzt gerade oder wieso ist das schon seit einiger Zeit wieder ein Thema geworden? Wieso wird da zu viel diskutiert? Gibt es Konferenzen, Initiativen und so weiter, Sabine?
Ja, danke für die Einleitung. Der Artikel 15, den hatten wir ja letztes Mal, wie du ja jetzt auch gesagt hast, schon angedockt. Der ist 1949 ins Grundgesetz reinverhandelt worden von den wenigen Müttern und Vätern des Grundgesetzes. Und im Grunde genommen stand dahinter das Anliegen der damaligen Sozialdemokratie, die bundesdeutsche Verfassung offen zu halten für die Wirtschaftsform. Also es sollte gerade nicht festgeschrieben werden mit der Verfassung, dass wir eine kapitalistische Marktwirtschaft hätten oder Sozialismus, sondern es sollte eben offen bleiben für die nachfolgenden Generationen. Und vielleicht, um nochmal hier alle mitzunehmen, die jetzt vielleicht die letzte Folge nicht gehört haben, zitiere ich mal ganz kurz diesen Artikel 15 im Grundgesetz, also den genauen Wortlaut. Achtung! Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Und dann steht da noch so eine kleine Klammer dahinter, die sich auf die Entschädigung bezieht. Also wenn man etwas, was auch immer es dann ist, ob jetzt Land oder Naturschätze oder Produktionsmittel, wenn man die vergesellschaftet, dann muss dafür eine Entschädigung geleistet werden. Also dieser Vergesellschaftungsartikel, du hast es schon gesagt, ist noch nie umgesetzt worden historisch. Es gab auch ähnliche Artikel in Landesverfassungen damals, zum Beispiel in Hessen oder in Bayern, aber auch da kam es nie zu einer Umsetzung. Manche Verfassungsrechtlerinnen sagen, es ist ein Anachronismus, also ein Verfassungsfossil, was irgendwie im Geiste der Zeit da reingeschrieben worden ist und sich eigentlich längst erledigt hat.
Die FDP wollte es doch auch mal aus dem Grundgesetz streichen lassen, ne?
Genau, die FDP, wann immer ihr langweilig ist, erinnert sie unnötigerweise aus ihrer Perspektive an diesen Artikel und ruft den wieder ins Gedächtnis, indem sie ihn einfach aus der Verfassung streichen lassen möchte. Richtig. Und die Frage, die du jetzt gestellt hast, warum das im Moment gerade wieder Thema ist, also wer hat eigentlich diesen Artikel 15 aus dem Dornröschenschlaf geweckt? Da kann man sagen, das war die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das ist diese aus einer Mieterinneninitiative herstammende Kampagne. Ich glaube, man kann die eigentlich weitgehend mittlerweile als bekannt voraussetzen, die dafür kämpft, dass große Immobilienkonzerne, börsennotierte Immobilienkonzerne vergesellschaftet werden. Und was man vielleicht noch als Hintergrund sagen muss, ist, dass dieser Vergesellschaftungsartikel tatsächlich noch so ein bisschen den Geist der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts atmet. Und dass damit damals gar nicht so was, also Absurdes oder gar nicht so was Ungewöhnliches eigentlich gemeint war. Das war damals noch ganz normal, von Vergesellschaftung zu reden. Ne? Ich habe, als ich angefangen habe, mich in das Thema einzuarbeiten vor ein paar Jahren, ich bin ja keine Historikerin, ne? Ich habe ja jetzt nicht so richtig viel Ahnung von der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung und habe damals dann auch wirklich gedacht, was waren so die zentralen Kernforderungen der Arbeiterinnenbewegung, was man immer so hört. Das war das Kämpfen fürs Wahlrecht für alle. Das war der 8-Stunden-Tag, das war ein Betriebsverfassungsgesetz. Aber was mir nicht so klar war, ist, dass eigentlich Vergesellschaftung die Kernforderung war. Also wenn du dir die Massendemonstrationen anguckst auf den transparenten Stand, Vergesellschaftung jetzt oder Sozialisierung jetzt, das war die Kernforderung schlechthin.
Hm.
Und das ist komplett in Vergessenheit geraten.
Das ist ja damals dann auch als ein Artikel aufgenommen worden in die Weimarer Verfassung, ne? Also weil du jetzt gerade sagst, also vor dem Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg war das ein großes Thema in der Arbeiterbewegung, die sich ja dann auch so ein bisschen darüber gespalten hat, ne? Also welchen Weg man da eigentlich beschreiten soll und wie weit Vergesellschaftung eigentlich reichen soll. Aber da war ja schon so ein bisschen der, ist es das erste Mal sozusagen aufgetaucht, ne? Als Verfassungsgrundsatz, sag
ja,
ich mal.
Ja, genau. Es ist interessanterweise war es zweimal in der Verfassung. Wie du sagst, einmal nach dem Ersten Weltkrieg und einmal nach dem Zweiten Weltkrieg. Jeweils nach zwei gesellschaftlichen Situationen, wo es so einen Komplettzusammenbruch gab. Ne? Das ist auch ganz interessant. Und gespalten war die Arbeiterbewegung bezüglich dieser Frage in extrem vielen Richtungen. Es war damals überhaupt nicht klar, was genau eigentlich Vergesellschaftung sein soll. Also da gab es unglaubliche Debatten. Also wenn du dir im Internet gibt es so ein Wortzählungstool, wo man irgendwie ein Wort eingeben kann und dann zeigt es dir an, in welcher Epoche oder in welchem Jahrzehnt wurde dieses Wort am meisten zitiert. Also wann kam es am meisten vor in der Presse, in wissenschaftlichen Zeitschriften. Und wenn du da Vergesellschaftung eingibst oder Sozialisierung, dann siehst du, dass 1980 bis 1920 der totale Peak ist. Da wurde also irrsinnig viel zu diesem Thema diskutiert. Klar, im Zuge der Novemberrevolution war das ja eben das Kernthema. Aber es gab keine einhellige Meinung dazu, was es jetzt eigentlich ist. Es wurde zum Beispiel gestritten, sollen alle Unternehmen vergesellschaftet werden oder nur die Schlüsselindustrie? Also Stahl, Kohle, Eisen war das damals, ja. Soll das im Rahmen einer langsamen Evolution passieren oder braucht es eine Revolution? So gab es also unglaublich verschiedene Meinungen dazu und diese Debatte ist im Grunde genommen abgebrochen. Die wurde nicht mehr weitergeführt. Und die jetzige Bewegung, also Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die knüpft so ein bisschen daran an.
Du bist ja jemand, die oft sagt, ja, liebe Leute, wir müssen sozusagen back to the basics, also wir müssen über die grundlegenden Dinge reden. Und zwar nicht nur sozusagen auf der nachgeordneten Verteilungsebene darüber sprechen, wie können wir das Leben für die vielen besser machen, indem wir jetzt irgendwie mit Steuern umsteuern und irgendwie von oben mehr holen und nach unten umverteilen, sondern dein wichtiger Punkt ist immer zu sagen, nur auf die Verteilungsebene zu gucken, das ist zu wenig. Und von daher würdest du eigentlich sagen, dass die Kämpfe für Vergesellschaftung für dich oder insgesamt politisch wichtiger sind? Als jetzt, sage ich mal, Kämpfe um Steuergerechtigkeit, Kämpfe um stärkeren Sozialstaat.
Also vielleicht muss ich nochmal ganz kurz, um deine Frage nochmal besser beantworten zu können, dazu erklären. Ich hatte ja gesagt, die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen hat eigentlich den Artikel 15 wieder in den öffentlichen Diskurs gebracht. Und das, wenn man sich jetzt damit noch nicht so richtig beschäftigt hat, erstaunt es vielleicht, weil sie eigentlich von Enteignung sprechen und nicht von Vergesellschaftung in dem Kampagnentitel, ne? Und sie beziehen sich aber auch gar nicht tatsächlich auf Enteignung im streng juristischen Sinne, weil Enteignung ist natürlich auch im Grundgesetz festgeschrieben. Artikel 14 Absatz 3 ist die Enteignung. Und das passiert auch ständig. Ne? Also ständig wird irgendjemand um sein Land enteignet, weil die Person vielleicht nicht das Land hergeben möchte, um Autobahnen zu bauen oder um Kohleabbau zu machen. Also Enteignungsverfahren sind völlig gang und gäbe. Ist ja auch ganz lustig, dass gegenüber der Kampagne immer gesagt wurde, ihr wollt den Gulag wieder bauen, ihr wollt die DDR 2.0. Aber die meisten Enteignungen fanden zumindest im Jahr 2019, als ich das noch intensiv die Zahlen recherchiert hatte, in CDU-geführten Bundesländern statt. Ja? Also das ist auch so ein bisschen so eine Doppelmoral. Und die Kampagne hat auch nicht von Anfang an gesagt, wir wollen nicht enteignen nach Artikel 14, sondern wir wollen vergesellschaften nach Artikel 15, sondern die haben das erst im Laufe der Zeit, sind sie auf diesen Artikel gestoßen und haben gemerkt, der ist politisch eigentlich viel interessanter als Enteignung, weil bei der Enteignung kannst du dem einen was wegnehmen und dann kannst du es wieder gewinnmaximierend einsetzen. Und bei der Vergesellschaftung geht das nicht. Bei der Vergesellschaftung ist festgeschrieben, dass das, was du vergesellschaftest, sei es jetzt Grund und Boden oder Unternehmen, nicht mehr zum Zwecke der Gewinnmaximierung eingesetzt werden darf, sondern gemeinnützig eingesetzt werden muss. Und deshalb ist es politisch sehr viel interessanter. Und da sind wir auch an dem Punkt, wie ich jetzt deine Frage beantworten würde. Ich würde sagen, diese Verteilungskämpfe, die sich stark beziehen auf Vermögensteuerforderungen, Mietendeckel, die ich alle richtig finde, die setzen aber an einer Stelle an, wo die Ungleichheit längst schon entstanden ist. Es tut so ein bisschen so, als wäre der Staat derjenige, der die Ungleichheit hervorbringt durch entsprechende Sozialpolitik oder staatliche Politik. Und er könnte das dadurch dann eben wieder korrigieren oder abmildern oder vielleicht sogar aufheben. Das verdeckt dann auch die Sicht, wo die Ungleichheit eigentlich tatsächlich entsteht. Und die entsteht im Markt, also in der Ökonomie, in der kapitalistischen. Und das ist jetzt noch nicht mal unbedingt eine marxistische Ansicht, sondern das würden auch VWLer sagen, weil die auch unterscheiden zwischen dem Primäreinkommen, das der Markt liefert, und dem Sekundäreinkommen, das dann nach den staatlichen Transfers existiert. Ne? Also ganz einfach stellen wir uns mal vor, es gäbe keinen Staat und wir hätten keine Möglichkeit, einen Mindestlohn einzuführen, keine Möglichkeit, Leute, die keinen Job haben, irgendeine Ausgleichszahlung zu geben und, und. Das wäre der pure, reine, nackte Markt. Und da sieht man dann, das ist der Ort, an dem die Ungleichheit entsteht. Und danach erst kommt der Staat und macht sehr viele, viele, viele Maßnahmen, um diese Primäreinkommen sozusagen abzumildern, damit die Leute dann über das Sekundäreinkommen leben können. Weil wenn es nur Markt gäbe, könnten ganz viele Menschen gar nicht leben. Und da muss man sich natürlich jetzt genauer angucken, wo entsteht im Markt diese Ungleichheit. Und das kann man, glaube ich, ganz gut erklären mit der, Achtung, jetzt kommt wieder so ein Begriff von mir, so ein Modell, beziehungsweisen Matrix.
Ah ja, da klingelt was, beziehungsweisen, das ist, glaube ich, ein Konzept von Bini Adamczak, aber das musst du auf jeden Fall nochmal etwas genauer erklären und vielleicht auch nochmal was dazu sagen, wer ist Bini Adamczak?
Also Bini Adamczak ist eine Berliner Autorin, die bekannt geworden ist durch solche Bücher wie zum Beispiel Kommunismus für Kinder oder eben ihr wissenschaftliches Werk beziehungsweise Revolution. Bini ist auch in letzter Zeit bekannt geworden mit Rechnungen, die Armut und Reichtum plastisch machen sollen. Sie rechnet immer gerne aus, wie viel eine Supermarktverkäuferin verdient, also macht da immer ganz schöne Zahlenbeispiele und ist im Grunde auch eine Künstlerin. Und Bini hat in ihrem Buch beziehungsweise Revolution den Begriff Beziehungsweisen, ich würde nicht sagen erfunden, das schreibt sie auch selber, der ist jetzt gar nicht nagelneu, aber der Begriff oder das Konzept der Beziehungsweisen ist nicht dominant in der Art und Weise, wie öffentlich diskutiert wird, wie öffentlich auf Gesellschaft geguckt wird und wie Gesellschaft verstanden wird. Im Grunde genommen hat eigentlich auch Marx schon eine Analyse oder ein Konzept entwickelt, was man eigentlich mit dem Begriff Beziehungsweisen verstehen könnte oder benennen könnte. Und jetzt erkläre ich es ganz kurz, bevor ich jetzt noch weiter einen langen Vorlauf mache. Also in der Regel gehen wir in der Erklärung der Welt von Subjekten aus oder von Individuen oder aber von Entitäten wie der Staat, das Kapital, die Gewerkschaften, die Klasse oder eben das Individuum. Gerade die bürgerliche Theorie, die bürgerliche VWL geht oft vom isolierten Individuum aus, beobachtet, was macht das Individuum und versucht so die Welt zu erklären. Und das verdeckt natürlich was ganz Wesentliches, nämlich dass erst die Art und Weise, wie Menschen zueinander in Beziehung treten, zu bestimmten Effekten, Ergebnissen, Herrschaftsverhältnissen und so weiter führt. Vielleicht mache ich mal ein Beispiel. Also wenn ich zum Beispiel nur vom Staat ausgehe und sage, der Staat ist der Akteur, der dies und dies macht, also der Sozialabbau macht oder Sozialleistungen liefert, dann kriege ich mehr in den Blick, wenn ich sage, wie verhalten sich die Leute, die im Staat arbeiten, zu den Menschen, die meinetwegen Transferempfänger sind, in welchen jeweiligen Rollen beziehen die sich aufeinander. Oder wenn ich in die Wirtschaft gucke und ich gucke mir das Kapital an als Entität und beschreibe dann irgendwie, das Kapital hat die und die Interessen. Ich kriege mehr in den Blick, wenn ich sage, die einzelnen Kapitalträger, also die Kapitalistinnen oder die Kapitalisten, Kapitalisten stehen zueinander in einer bestimmten Beziehung, nämlich in Konkurrenz. Und erst in dieser Beziehung kann ich verstehen, warum bestimmte Effekte, wie zum Beispiel zu Konkurrenz führt, entstehen. Und so, das ist jetzt wirklich nur eine sehr grobe modellhafte Erklärung, aber ich glaube, es ist einigermaßen deutlich. Der Beziehungsweisenblick, der beinhaltet natürlich bei Bini Adamczak noch sehr, sehr viel mehr als jetzt das, was ich jetzt nur bezogen auf Ökonomie erklärt habe. Aber wenn wir jetzt mal das bleiben bei der Ökonomie, weil ich ja genau das erklären wollte, dann können wir auch so eine Matrix aufmalen, wo wir sehen, auf so einer vertikalen Ebene stehen oben die Kapitalisten, sehr grob gesprochen. Das gendere ich jetzt auch nicht, weil es eher eine soziale Rolle ist, in der sich Menschen unterschiedlicher Geschlechter, Alter, Herkunft befinden können. Also oben stehen die Kapitalisten und unten stehen die Lohnabhängigen. Und zwischen den Kapitalisten oben ist eine horizontale Ebene, also die stehen in Konkurrenz zueinander. Aber diese Konkurrenz zwischen den Kapitalisten oben, zwischen den Beziehungsweisen oben, deklinieren natürlich sich runter auf die Beziehungsweisen unter den Lohnabhängigen unten. Also die Lohnabhängigen stehen auch in Konkurrenz zueinander, verursacht durch die Konkurrenz zwischen den Kapitalisten, die auch in Konkurrenz zueinander sich in Beziehung setzen. Und das ist ja eine statische Beschreibung. Oben hast du eben Kapitalisten, die sich in Beziehungen setzen. Unten hast du die Lohnabhängigen, die sich zueinander Beziehungen setzen. Und die vertikale Ebene beschreibt das Herrschaftsverhältnis. Ja. Und die horizontale Ebene beschreibt das Konkurrenzverhältnis. Und wenn man das jetzt in Bewegung setzt, in Dynamik setzt, ja, also was macht jetzt, wie beziehen die sich aufeinander als Konkurrenten? Was müssen die dann machen? Wie arbeiten die dann miteinander? Wie gehen die miteinander um? Dann sehen wir eben als Ergebnis genau solche Sachen, wie wir sie gerade auf dem Weltmarkt erleben, dass die deutschen VW-Arbeiter auf die chinesischen Auto, weiß ich nicht was, chinesischer Firmenname nicht ein, BYD, nicht im Sinne einer kooperativen Weise, sondern sie beziehen sich eben auf die lohnabhängigen China als ihre Konkurrenten und sagen, es ist uns jetzt eigentlich total wurscht, wie es denen geht, wir wollen hier die Autos bauen. Das heißt auf eine nicht solidarische Art und Weise, was aber nicht daher rührt, dass die VW-Arbeiter scheiße sind oder einen schlechten Charakter haben. Das ist nämlich genau die Gefahr dieser isolierten Sichtweise, sondern was aus der Beziehungsweise her resultiert. Ne? Und so ungefähr kann man dann eben auch verstehen und auch sehen, wie aus diesen Beziehungsweisen, die unsere Gesellschaft prägen, bestimmte Subjekte erst hervorgehen, wobei da immer die Frage ist, was ist jetzt zuerst da, die Henne oder das Ei? Weil natürlich ist es richtig, dass aus der Konkurrenz Charaktere entstehen oder Subjekte entstehen mit bestimmten Interessen, die dann auch sehr negativ sind und zu großem Schaden führen können. Aber wer macht diese Konkurrenz? Wiederum die Personen, die sich eben in Konkurrenz zueinander setzen. Aber wenn ich wissen möchte, wie verändern wir die Welt, dann müssen wir eben genau da ansetzen, dass wir sagen, wir müssen uns in andere, also in neue Beziehungen zueinander setzen. Wir müssen uns anders zueinander verhalten in der Produktion. Und das ist das, was Bini Adamczak auch nennt. Soziale Transformation ist die Verschiebung von Beziehungsweisen.
Mhm. Das heißt, ich halte mal fest, die eine Frage ist ganz entscheidend, die Frage der Beziehungsweisen, also wie gemeinsam in einer anderen Gesellschaft eigentlich produziert werden müsste und für welche anderen Zwecke. Und zugleich ist natürlich eine riesige Herausforderung die Frage des Eigentums an den Produktionsmitteln. Ne? Also wer verfügt darüber und hat überhaupt Möglichkeiten, beziehungsweise anders auszugestalten? Und wenn man sich das jetzt anguckt, was du jetzt beschrieben hast, also die Ausbeutung und sozusagen auch natürlich den Wachstum und den Profitzwang durch die Konkurrenz, wenn es jetzt uns darum geht, hier mal zu skizzieren, wie könnte man das überwinden, dann kann man das ja, das hast du ja auch schon gesagt, theoretisch irgendwie schon recht klar fassen. Aber wie soll das in der Praxis aussehen?
Mhm.
Also welche konkreten Ansatzpunkte siehst du da auch vielleicht in der aktuellen politischen Debatte gerade?
Mhm. Also genau, das eine der wesentlichen Beziehungsweisen ist das Herrschaftsverhältnis, was ich vorhin gesagt habe, auf dieser vertikalen Ebene. Also dass quasi die Mehrheit der Menschen keinen Zugang hat zu den Mitteln, mit denen sie leben könnte, nämlich zu Produktionsmitteln. Das heißt, sie sind gezwungen, sich in eine untergeordnete Beziehung zu setzen gegenüber denen, die die Verfügungsgewalt haben über die Produktionsmittel und sind dann deren Logik, nämlich selbst wiederum in Konkurrenz zu stehen, ohnmächtig ausgeliefert. Sie können da gar nicht mitsprechen. Sie können gar nicht sagen, ich will aber nicht zu meinen Kolleginnen in Konkurrenz stehen. Ich will aber nicht, dass wir für Profit produzieren und die Welt kaputt machen. Sie können schlechterdings nicht mitreden. Deshalb wäre meines Erachtens auch genau die Stärkung der Mitsprache in den Betrieben über den Produktionszweck ein ganz wesentlicher Punkt, weshalb ich denken würde, das wäre auch die Stelle, an der man dann die Ungleichheit überwinden könnte. Ne? Weil wenn die Leute mitbestimmen, zu welchem Zweck arbeiten wir, bestimmen sie natürlich, also so eine Art Produzentinnendemokratie, bestimmen sie im Grunde genommen auch automatisch mit, was machen wir dann mit den Gütern und den Dienstleistungen, die wir hergestellt haben. Und die werden bestimmt nicht freiwillig sagen, das Allermeiste geben wir 5 Personen auf der Welt, 5 Männern, sondern sie werden wahrscheinlich sagen, alle müssen gleichermaßen davon profitieren. Und zwar auch genau die, die wir momentan seit 150 Jahren vom Arbeitsmarkt ausschließen und in eine doppelte Abhängigkeit bringen, nämlich die Care-Arbeiterinnen. Ne? Und insofern ist das auch nochmal der Grund, warum ich denke, dass Mitbestimmung und Demokratie im Betrieb die zentrale, natürlich neben den Kämpfen für Umverteilung auf staatlicher Ebene, aber ohne die Stärkung der Mitbestimmung im Betrieb, ist es, glaube ich, sehr schwer zu erreichen.
Wobei ja der Begriff Mitbestimmung, ich glaube, den verbinden halt viele Menschen einfach nur mit dem derzeitigen Status quo. Ne? Also es gibt sozusagen die ArbeitnehmervertreterInnen, die irgendwie auch mit in den Aufsichtsräten sitzen und GewerkschaftsvertreterInnen und da ja aber an vielen Stellen erstens überhaupt nicht wirklich mitbestimmen können darüber, was wie produziert wird und dann auch, weil sie sozusagen ja eingebunden sind in einer zum Teil extremen Art und Weise oder sich haben einbinden lassen, auch Entscheidungen mittragen, wo man nur den Kopf drüber schütteln kann. Also zum Beispiel, wie viel Gelder dann irgendwie an Vorstandsvorsitzende fließen. Von daher zucke ich immer so ein bisschen zusammen bei dem Wort Mitbestimmung, weil das für mich eigentlich überhaupt nicht das mehr transportiert, was du jetzt eigentlich viel weitergehend beschrieben hast, nämlich, dass wir über eine Produzentinnen-Demokratie sprechen müssten. Ne? Wie sehen das denn die Gewerkschaften heutzutage? Also ich meine, da ist ja auch immer die Rede davon, die Mitbestimmung zu stärken. Aber an welchen Punkten siehst du da überhaupt Teile der Gewerkschaften, die tatsächlich in einen Schritt weiter gehen und tatsächlich sagen, wir müssen richtig Macht im Betrieb bekommen, um mitentscheiden zu können, was wie produziert wird?
Das ist eine gute Frage, weil das ist nämlich genau, finde ich, der Punkt, der auch wieder auf die historische Forderung nach Vergesellschaftung zurückführt. Weil jetzt einer der Gründe, warum Vergesellschaftung historisch damals überhaupt nie zur Umsetzung kam, also ich spreche jetzt von 1949, als das ins Grundgesetz verhandelt wurde und danach ist es nie umgesetzt worden, war, weil die Arbeiterinnen und die Arbeiter zum einen natürlich relativ schnell nach dem Zweiten Weltkrieg durch verschiedene Umstände dann doch eine Lebensverbesserung hatten. Und es ist einfach mal so, dass die Lohnabhängigkeit das allererste Interesse an Lohnarbeit und Lohn hervorbringt. Also dieses Abhängigkeitsverhältnis Lohnabhängigkeit bringt als allererstes Interesse an Lohnarbeit hervor, kann ich auch verstehen. Aber ein anderer wichtiger Grund ist auch, dass das Kapital, also die Arbeitgeberseite, den Arbeiterinnen gesagt hat, hey, wenn ihr auf die Forderung nach Sozialisierung verzichtet, wenn ihr aufhört, ständig zu fordern, dass ihr bei unseren Produktionsmitteln, dass ihr die haben wollt und uns rausschmeißen wollt, dann würden wir im Gegenzug euch auch mehr Mitspracherecht über eure Arbeitsbedingungen. Also darauf haben die sich dann eingelassen. Das war ein harter Kampf und ich stelle das jetzt bestimmt auch verkürzt dar, aber man kann das schon sagen, dass eigentlich die Forderung nach Sozialisierung kassiert wurde durch das Angebot der, was man heute so nennt, Sozialpartnerschaft, also kooperative irgendwas, weißt du, was ich meine, also das Kapital und Arbeit in eine Sozialpartnerschaft treten. Und seit damals wird auf dieser Ebene Mitbestimmung verstanden. Ne? Also man darf eigentlich, um es ein bisschen zugespitzt zu sagen, die Arbeiterinnen, die Beschäftigten dürfen über ihre eigene Ausbeutung mitbestimmen, wenn sie darauf verzichten, die ganze Bäckerei zu wollen. Genau. Und das ist der eine Punkt deiner Frage. Der andere Punkt ist der, dass es aber durchaus in Gewerkschaften progressive Leute gibt und teilweise auch Bewegungen, die über das, was historisch tatsächlich als Kompromiss erarbeitet wurde, weit hinausgehen. Also zum einen muss man wissen, dass in der Satzung der IG Metall immer noch Sozialisierung verankert ist. Das finde ich ganz interessant und dass es durchaus auf der Ebene, auf der Basis in Gewerkschaftsseminaren wieder Thema wird, also dass da wieder drüber diskutiert wird und sich zurück drauf besonnen wird, dass das meine Forderung war.
Und dann möchte ich vielleicht auch mal nennen Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall,
der unter anderem die Idee der Transformationsbeiräte in die Diskussion gebracht hat. Und Transformationsbeiräte
Das sind im Grunde genommen, so eine Rätestruktur hat er sich da vorgestellt, wo sowohl die Arbeiter und Arbeiterinnen aus den Metallerbranchen mit der Zivilgesellschaft und mit der Umweltbewegung und mit NGOs und sich an einen Tisch setzen und über Konversion und Transformation in Richtung einer sozial-ökologischen Ökonomie sich da in irgendeiner Form besprechen. Und es gibt so ein paar Beispiele. Ich glaube, wir hatten im Podcast auch mal was erwähnt. Du hattest es mal erwähnt zwischen den Kämpfen der Fahrerinnen und Fahrer oder überhaupt Verkehrsbetriebe mit der Umweltbewegung. Mhm. Wie war das immer? Wie hieß das?
Wir fahren zusammen die Kampagne.
Richtig, wir fahren zusammen. Und in die Richtung, das wird dann von Urban schon auch verstanden als eine mögliche Transformation, die eben über diesen Betriebsegoismus hinausgehen soll, wo die Leute quasi im Betrieb eigentlich hauptsächlich wollen, dass es ihnen da gut geht, dass ihre Löhne stimmen und dass ihr Betrieb Erfolg hat auf dem Weltmarkt und dass ihr Betrieb wächst und so weiter, darüber hinaus zu gehen und einen gesellschaftlichen Gedanken da einzubringen, also was ja nah dran ist an Vergesellschaftung. Und das würde eben bedeuten, es müsste dann mit Hilfe solcher Auseinandersetzungen, Kämpfe und so weiter darum gehen, dass man Konkurrenz überwindet und in Kooperation tritt, dass der Betriebszweck gemeinnützig wird und nicht mehr profitmaximierend und dass dadurch dann quasi auch entfallen würde der Wachstumszwang. Ne? Also eigentlich kann man sagen, würde es in Richtung gebrauchswertorientierte Produktionsentscheidungen gehen. Neue Beziehungsweisen, ganz im Sinne von Bini Adamczaks Begriff.
Jetzt muss man ja leider sagen, dass das total in den Kinderschuhen steckt. Und gerade wenn man jetzt mal auf die Automobilindustrie guckt oder auf die Mobilitätswende insgesamt, dann sieht man da ja eher gerade einen beängstigenden Backlash oder man sieht, wie sich Räume, die vielleicht noch nicht mal großartig vorhanden waren, aber auch wieder schließen, weil wir ja gerade in eine ganz andere Richtung über Konversion reden, nämlich, dass die kriselnde Autoindustrie jetzt für Rüstungshersteller interessant wird und die auf Standorte aus sind und auch irgendwie Beschäftigte abwerben wollen. Da habe ich halt so das Gefühl, da werden sich auch nochmal die wenigen kleinen Räume, die es vielleicht gibt, ganz schön schließen, wenn man da nicht ziemlich gegenhält. Mhm. Also da bin ich jetzt leider nicht ganz so optimistisch, wobei ich das total richtig finde und das wollen wir ja hier auch erstmal so ein bisschen insgesamt und allgemein aufdröseln, was bräuchten wir eigentlich, ne? Und du hast jetzt gerade gesagt, gebrauchswertorientierte Produktion und mir fällt da jetzt direkt ein, dass ja so die konservativen Ökonominnen, die würden dann direkt sagen, okay, wenn man jetzt so produziert und es soll nicht mehr darum gehen, dass man durch Investitionen das Kapital vermehrt, als sozusagen der allererste Grundsatz, dem man nachhechelt, da würden die Liberalen ja sagen, Wirtschaftsliberalen, naja, aber das ist ja total ineffizient, das kann überhaupt nicht funktionieren, weil nur der Markt ist sozusagen, wie es ja immer so schön heißt, die unsichtbare und allwissende eine Hand, die das alles zum Besten regelt.
Genau, so ist es. Und Hans-Werner Sinn, dieser, ich will ihn gar nicht Ökonom nennen, aber es ist auf jeden Fall ein Ökonom, der in jeder Talkshow nicht müde wird zu sagen, ja, okay, die Marktwirtschaft sorgt zwar für Ungleichheit, aber das ist der Preis der Effizienz. Sie ist eben auch sehr effizient. Und diese Effizienz ist eben darauf zurückzuführen, wie du es jetzt auch schon angedeutet hast, dass eben das auf Privateigentum basierende Wirtschaft, die einzelnen Produzentinnen, die Privateigentümerinnen anreizt, möglichst viel, möglichst effizient, wie gesagt, zu produzieren. Und das führt zu Wachstum und das in dieser Theorie führt zu Wohlstand für alle. Dieser hatten wir ja schon öfter auch in der Folge erwähnt, diesen Trickle-Down-Effekt. Wenn man sich aber jetzt näher anguckt, dass diese Art und Weise der Privateigentumsordnung, die da so effizient ist, eigentlich auf ihrem Gegenteil beruht, nämlich auf der Eigentumslosigkeit der Mehrheit der Menschen. Und damit wären wir bei dem Punkt, den du ganz am Anfang gespoilert hast. Warum verstößt Kapitalismus eigentlich gegen die Verfassung? Ist genau das der Grund. Weil interessanterweise ist es ja so, dass nicht nur in der Verfassung, also im Grundgesetz, das Grundrecht auf Eigentum festgeschrieben ist im Artikel 14, da heißt es, Eigentum wird gewährleistet, sondern im bürgerlichen Gesetzbuch, korrespondierend dazu, wird ja auch nochmal ganz eindeutig gesagt, Eigentümer dürfen beliebig mit der Sache verfahren. Das heißt, sie dürfen sie auch zerstören, ne? Und zwar ohne Rücksicht auf Auswirkungen auf andere. Sie dürfen andere von jeder Einwirkung ausschließen. Das ist diese berühmte Eigentumsfreiheit, die auch so wahnsinnig groß geschrieben ist und womit auch begründet wird. Deshalb ist es so effizient, weil wir so frei sind, mit unserem Eigentum tun und lassen zu können, was wir wollen. Und dann ist natürlich die Frage, grundsätzlich, vielleicht muss ich noch vorausschicken, natürlich ist im Grundgesetz, steht auch gleich hinten dran, der Gesetzgeber behält sich Schranken vor, ne? Also Eingriffe muss er auch,
muss ich das mal vorstellen, dass irgendein Chemiekonzern seine Kloake beliebig in irgendein öffentliches Gewässer oder auch nicht öffentliches Gewässer schütten darf. Ja, natürlich braucht der Staat Eingriffsmöglichkeiten, wenn er die Eigentumsfreiheit tatsächlich so free-floaten lässt. Ne? Aber er darf das Institut dabei nicht in Frage stellen und die Eingriffe müssen sozusagen verhältnismäßig sein. Und was verhältnismäßig ist und was nicht verhältnismäßig, sich in der Abwägung des Interesses des Privateigentümers mit dem Interesse der Öffentlichkeit, ist ein extrem breit diskutiertes, immerzu währendes Spannungsverhältnis, was uns überall und ständig begegnet. Ne? Und also diese Schranken gibt es schon, aber den Schranken sind sehr enge Grenzen gesetzt. Die Eigentumsfreiheit ist sehr stark. Und jetzt muss man natürlich fragen, wie ist das eigentlich überhaupt legitimiert? Also wieso ist es überhaupt möglich, dass man in einer Verfassung festschreibt, diese Eigentumsfreiheit? Ja. Und wenn man sich das anguckt, historisch in der Entstehung, in der Rechtsgeschichte, in der Rechtsphilosophie, ist das im Grunde genommen eine Art, wie ich finde, völlig anachronistisches Naturrecht. Ja. Es gibt viele Urteile im Bundesverfassungsgericht, die selber sagen, es ist überstaatlich oder vorstaatlich. Der Staat bestätigt nur, was schon eh in der Natur verankert ist. Also der Mensch hat irgendwie, also anders kann man es gar nicht erklären, aber diese Zitate gibt es tatsächlich und es ist im Grunde genommen wirklich ein sehr Ausdruck der tatsächlichen realen Verhältnisse der historischen Durchsetzung von Privateigentum, wo ich denke, das hat man da einfach aufgepfropft, ja, weil die Legitimation noch im Mittelalter oder in Jahrhunderten davor war lange, 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 Gott hat die Erde den Menschen gemeinsam gegeben und es ist schwer rechtfertigungsbedürftig, wenn sich da ein Einzelner ein Stück weit rausnimmt und für sich benutzt. Ne? Also insofern ist die Legitimation von der Eigentumsfreiheit natürlich Ergebnis von einer bestimmten gesellschaftlichen, historischen, konkreten, Vergesellschaftung, sage ich jetzt mal. Und das nächste ist, also wie wird Eigentum legitimiert? Da gibt es meines Erachtens keine wirkliche Möglichkeit, das zu legitimieren. Das ist ein Ergebnis von Kräfteverhältnis. Aber die Frage ist, wie wird es denn begründet? Wie entsteht Eigentum? Da sagt die Verfassung gar nichts drüber aus. Und das ist auch wie selbstverständlich, auch in vielen Bundesverfassungsgerichtsurteilen wird das so gesagt, durch Arbeit. Ja? Also Leistung. Arbeit begründet Eigentum. Das, was jemand erarbeitet hat, das soll auch ihm gehören. Das ist geschützt und das hat, erfährt einen sehr hohen Schutz, ne? Also das Leistungseigentum. Jetzt stößt auch diese, also man nennt es in der Literatur die Arbeitstheorie des Eigentums, übrigens auch historisch nicht immer schon so begründet gewesen, aber jetzt stößt es natürlich auch auf elementare Widersprüche, weil es gibt unendlich viele leistungslose Einkommen, ja, also jetzt mal gesagt, zum Beispiel Zinsen oder Spekulationsgewinne.
Große Erbschaften.
Oder nehmen wir mal Boden. Im Boden steckt keine Arbeit drin. Warum soll das jemandem gehören? Und. Deshalb wird auch gesagt, dass Boden nicht so den maximal höchsten Schutz erfährt, weil er eben nicht Ergebnis von Arbeit ist. Ne? Aber es ist auf jeden Fall Arbeitstheorie des Eigentums, zieht sich quasi durch als Begründung für, wie Eigentum entsteht. So, und wenn wir uns jetzt angucken, was passiert mit den Dingen, die Menschen produzieren, wenn sie in der Abhängigkeit stehen, also quasi die Mehrheit der Menschen hat keinen Zugriff auf Produktionsmittel, keine Verfügungsgewalt, sie ist im Grunde eigentumslos, kriegen gar nicht, was wir gearbeitet haben. Ne? Wenn jetzt du irgendwie, ich nehme immer das Beispiel Tischlerin, ich weiß auch nicht warum, da muss ich mal in mich gehen, aber wenn jetzt eine Tischlerin in einem Möbelkonzern Tische produziert, sagen wir mal 7 Stück, dann kriegt sie einen Lohn, der entspricht nicht diesen 7 Tischen, sondern der entspricht 5 Tischen. Also sie kriegt immer weniger Lohn, als sie tatsächlich an Wert geschaffen hat. Das ist natürlich, die Differenz ist der Mehrwert, ne? Das ist der Gewinn. Das ist der einzige Grund, warum überhaupt Kapitalisten Interesse haben an Arbeitskraft, weil die Arbeitskraft in der Lage ist, ihnen diesen Gewinn zu produzieren. Das heißt, der Kapitalismus in dem Sinne verstößt gegen die Verfassung, weil es gerade nicht so ist, dass die Mehrheit der Menschen das, was sie gearbeitet hat, bekommt, sondern weil sie im Produktionsprozess, im kapitalistischen, immer wieder enteignet wird um ihre
permanente Enteignung.
Genau, das ist eine permanente Enteignung. Deshalb ist auch übrigens, um ein kleines Zitat von Marx mal einzubringen, dieser Spruch, den Marx gesagt hat, enteignet die Enteigner, ist genau so gemeint. Ne? Also dass quasi diese Enteignung wiederum selbst ein Ende haben muss, indem man die, die enteignen, selbst enteignet. Und das ist jetzt gar nicht so sehr auf die Person bezogen, sondern da geht es darum, dass die Mehrheit der Menschen sich die Produktionsmittel, die Macht darüber, die Bestimmung darüber, die Verfügung darüber wieder aneignen muss. So ist das eigentlich gemeint. So, und das ist jetzt so ein bisschen die zugespitzte Erklärung, warum der Kapitalismus gegen die Verfassung verstößt. Und das mag jetzt hier so ein bisschen witzig anklingen, aber tatsächlich gibt es in der Rechtsphilosophie die Debatte darum. Tatsächlich, also ernsthaft, ne? Das ist jetzt nicht einfach nur ein Spaß. Es gibt einen Text von einer französischen Philosophin, Catherine Colliot-Tellet heißt die, die genau diesen Punkt gemacht hat und gesagt hat, der Liberalismus verstößt eigentlich gegen seine eigenen Grundsätze. Das ist ganz interessant.
Ja, also sehr interessant.
Genau,
ja.
Und wenn ich vielleicht genau an dem Punkt noch was ergänzen darf, das ist nämlich genau im Moment in der Diskussion. Man merkt also, dass da gerade was aufbricht in der Vergesellschaftungsdebatte und dass da plötzlich auch verfassungsrechtliche Diskussionen hochkommen, die du vor ein paar Jahren so noch gar nicht gehabt hättest. Das ist wirklich super spannend gerade.
Okay, jetzt ist aber natürlich das Problem, alles, was du jetzt hier so schön auseinandergedröselt hast, klingt mir jetzt total einsichtig. Aber wenn man jetzt irgendwie auf unseren Alltag und die Wahrnehmung und den Blick der Menschen auf die Welt guckt, dann stellt man halt einfach fest, die meisten Menschen sehen das ja irgendwie nicht so. Und die fühlen sich ja auch nicht unbedingt als eigentumslos, ja. Also die können irgendwie, manche auch wenig oder fast gar nicht, aber die können irgendwie sich Dinge kaufen für ihren Lohn, den sie bekommen. Und von daher ist es irgendwie doch die große Problematik, wie kommt man überhaupt zu einer allgemeinen Debatte darüber, dass das, was an Leben gelebt werden kann, längst nicht das ist, wie es eigentlich sein könnte, also besser sein könnte.
Also, das ist eine gute Frage. Ich habe im Vorfeld auch, also jetzt nicht nur im Vorfeld jetzt zu dieser Folge, sondern generell auch oft in Diskussionen mit Freundinnen, Familie und anderen überhaupt so immer mal wieder festgestellt, wenn ich von Ausbeutung spreche, gucken die mich immer an und sagen, hey, Ausbeutung gibt's doch hier nicht mehr oder gibt's nur bei Tönnies in der Schlachterhalle oder im Spargelstechen, da haben wir das vielleicht noch. Also die viele Leute fühlen sich gar nicht ausgebeutet, sondern knüpfen tatsächlich an diese Möglichkeit. Wir stehen eigentlich als Lohnabhängige der Minderheit, die eben über Produktionsmittel verfügt, zwar in einem ungleichen Verhältnis, okay, aber dafür gibt es ja irgendwie die Gewerkschaften oder der Staat, der dann da wieder irgendwie eine Gleichheit oder das abmildern muss. Aber sie fühlen sich de facto so nicht ausgebeutet, weil sie Ausbeutung als schlecht behandelt werden empfinden. Ne?
Ja, und weil der Lohn doch auch irgendwie als was wahrgenommen wird, was sozusagen, ich sag's jetzt mal ganz platt, irgendwie ja schon das richtige Mittel der Bezahlung ist.
Ja, natürlich, richtig.
Und da gar nicht mehr drin aufscheint, dass da aber sehr viel fehlt.
Genau, total richtig. Also das ist das, was, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in der Folge, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber was ich vorhin erklärt habe, dass sie gar nicht tatsächlich das bezahlt kriegen, was sie herstellen, sondern nur das bezahlt kriegen, was darunter liegt, was ihre Arbeitskraft wiederherstellen soll am nächsten Tag, wobei diese Löhne natürlich historisch sehr unterschiedlich sein können, aber sie bekommen eben im Lohn weniger bezahlt als das, was sie tatsächlich an Wert produziert haben. Das sieht man nicht, das nimmt man nicht wahr, ne? Sondern man denkt, aha, ich krieg doch meinen Lohn und damit ist doch meine ganze Arbeit schon bezahlt. Das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Grund, warum die Ausbeutung nicht wahrgenommen wird als ein soziales Abhängigkeitsverhältnis. Und dieses soziale Abhängigkeitsverhältnis, was nicht wahrgenommen wird, hat aber dennoch Effekte und Auswirkungen, die man dann aber nicht darauf führt, also darauf zurückführt, auf dieses Abhängigkeitsverhältnis. Diese Auswirkungen sind unter anderem, was ich vorhin angesprochen hatte, diese Ohnmacht, diese mangelnde Gestaltungsmöglichkeit, dieses Ausgeliefertsein den wirtschaftlichen Eigendynamiken, von denen man denkt, sie sind irgendwie naturbehaftet, also Krisen, die Unsicherheit und so weiter und so fort. Und all das, wenn man die Partizipationsmöglichkeiten in den Betrieben stärkt und die Menschen einbindet und sagt, hier, ihr seid hier nicht nur Sklaven, sondern ihr seid hier mitgestaltend, wie auch immer, in welchen engen Grenzen das auch immer möglich nur ist und gemacht wird. Ne? Auf jeden Fall hat man herausgefunden, dass das tatsächlich zu einer größeren Zufriedenheit mit Demokratie oder zu einer größeren Zustimmung zur Demokratie führt und die Leute davon abhält, zu rechtsextremen oder menschenfeindlichen Ideologien zu gehen. Also das ist, finde ich, ein total interessanter Zusammenhang. Und der zweite interessante Zusammenhang ist, dass man festgestellt hat, dass dieses ganz macht- und gestaltungslose Ausgeliefertsein, ganz zurückgeworfen zu sein, als du bist hier nur jemand, der hier arbeitet und der Rest interessiert mich nicht, der hier quasi für Gewinn sorgen muss, der sorgt auch für psychische Krankheiten. Ne? Also da gibt es auch Untersuchungen, die sagen, das führt zu Stressoren, die wiederum zu Krankheiten führen. Das wird aber, also diese Auswirkungen, die ich jetzt hier nur ganz kurz beschrieben habe, die werden aber gar nicht zurückgeführt auf dieses soziale Abhängigkeitsverhältnis selbst, weil das als völlig normal wahrgenommen wird. Es ist gar nichts anderes denkbar. Ne? Und deshalb denke ich, ist auch das ein ganz wichtiger Grund, warum man über die Demokratisierung der Wirtschaft nachdenken muss.
Mhm. Okay, wenn wir jetzt nochmal auf den Punkt der Vergesellschaftung zurückblicken und damit ja gemeint ist, dass die Menschen einerseits demokratisch mitbestimmen oder gemeinsam bestimmen, was und wie zu welchem Zwecke produziert werden soll, dann ist ja irgendwie klar, das kann man ja letztlich nur in einem globalen Maßstab denken, weil man muss ja dafür sorgen, dass dann auch die ganzen Konkurrenzverhältnisse der Unternehmen untereinander ausgeschaltet werden, dass das aufhört, also quasi die kapitalistische Wirtschaftsweise unter diesem ständigen Konkurrenzdruck zu produzieren. Und das kann man sich ja eigentlich auch bei der Verflochtenheit der Wirtschaft nur vorstellen als letztlichen globalen Prozess. Und da würden wahrscheinlich jetzt viele sofort irgendwie ohnmächtig aussteigen und sagen, ey Leute, ja, okay, come on, it's nice to talk about, aber wie soll das denn bitte schön funktionieren? Das ist so weit weg.
Ja, das ist allerdings so weit weg.
Genau, was sagst du, wenn Leute dich das fragen?
Ja, also da finde ich wiederum auch dieses Konzept von Bini Adamczak mit den Beziehungsweisen total hilfreich, weil wenn wir uns angucken, wie die Beziehungsweisen global jetzt sind, die gibt es ja schon. Also es gibt ja schon globale Kooperationen, globale Verflechtungen, globale Abstimmungen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit aufzählen. Allein schon, wenn wir uns angucken, wie irgendwie so ein, hatten wir ja bei der letzten oder vorletzten Folge, wie ein Emissionshandel organisiert wird, wie die WTO funktioniert, wie jetzt zum Beispiel innerhalb von wenigen Tagen weltweit so ein Zollregime auf- und wieder abgebaut werden kann, wie große, riesige Konzerne, das muss man sich auch mal vor Augen führen, untereinander global miteinander, also innerhalb des Konzerns kooperieren. Also vielleicht mal eine Zahl, die mir mal vor ein paar Jahren über den Weg gelaufen ist. Die Hälfte der Verschiffung von Gütern über die Weltmeere zwecks Handel, ne, findet innerhalb von Konzernen statt. Also von Konzern, Mutterkonzern zu Tochterkonzern. Und gar nicht marktvermittelt, ja. Also weil innerhalb von Konzernen hast du sogenannte fiktive Marktpreise, sind aber keine echten, aber sie müssen sie aus Steuergründen trotzdem irgendwie haben. Aber eigentlich ist es alles mit Planung und Abstimmung innerhalb von großen Konzernen. Wir haben Klimakonferenzen, globale, wir haben tausende G7-Treffen, wir haben also schon Beziehungsweisen global, die quasi fest etabliert sind. Jetzt muss man da, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig sehr dran denken, oh, wie kriegen wir das dann alles hin, das Pferd von vorne aufzäumen, sondern eben ganz im Sinne von Verschieben von Beziehungsweisen. Wir müssen innerhalb dieser existierenden Strukturen, innerhalb der existierenden Beziehungsweisen andere und neue Interessen formulieren. Also, dass man jetzt mal ganz platt, wenn ich jetzt in einem Unternehmen arbeite, in Deutschland, sagen wir mal, ich habe ja mal eine Lehre gemacht, als junger Mensch habe ich meine Lehre gemacht, als Bürokauffrau in einem Betrieb. Das war auch ein relativ großes Unternehmen für Umwelttechnik und Sanitäranlagen. Und da war ich als Lehrling, musste ich natürlich die einzelnen Abteilungen durchlaufen und da war ich in der Einkaufsabteilung. Und diese Einkaufsabteilung hat im Grunde genommen alle Materialien zusammengestellt und die Preise, die du für ein Projekt brauchst, wie zum Beispiel den Einbau einer Sanitäranlage in einem Krankenhaus, kann ich mir noch erinnern, musste ich mal machen. Da musste ich also für jede Rohrschelle und jede Schraube den Preis rausfinden. Und dann habe ich natürlich auch vergleichen müssen, welcher Vorlieferant, also welcher Vorproduzent liefert die billig Schrauben, natürlich immer ein bisschen Preis-Leistungs-Verhältnis verglichen. Und dann am Ende hast du dann halt irgendwie so einen Gesamtpreis, ja. Und dann habe ich natürlich auch mit denen telefonieren müssen, könnt ihr das liefern und so weiter und so fort. Das heißt, das steht eigentlich schon alles mit allem in Beziehung, nur statt zu sagen, ich nehme jetzt das Billigste in der Funktion, die ich hatte, könnte ich auch sagen, ich nehme gar nicht das Billigste, sondern ich frage mal ab, wer hat gerade welche vorrätig, wer hat unter den ökologischsten Bedingungen produzieren können oder wird das künftig richtig tun? Welches Unternehmen ist irgendwie, was weiß ich, im sozialen Bereich, bringt es der Gesellschaft was und so weiter? Das heißt, man müsste eigentlich die Art und Weise, wie ich mich zu den Vorproduzenten in Beziehung setze, verändern, andere Interessen artikulieren, andere Kriterien anwenden, ja. Das ist das, was sich verändern muss. Ich sage jetzt nicht, dass das einfach ist, ne, aber es klingt, finde ich, meines Erachtens immer ein bisschen einfacher, wenn man sagt, Leute, wir haben, es liegt alles vor, wir sind alle schon miteinander in Beziehung, wir müssen nur, es ist ein bisschen wie, klingt jetzt blöd, wie eine Therapie machen, unsere Verhaltensmuster ändern, so ganz platt. Also das ist natürlich jetzt, ja.
Ja, ich verstehe den Move und gleichzeitig regt sich bei mir Widerstand, weil einerseits finde ich es richtig zu sagen, es gibt ja schon ganz viel. Es gibt auch ganz viel an Beziehungsweisen, an Kooperationen, die ja aber eben zum größten Teil konkurrenzvermittelt sind, ja. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, was du sagst, dann könnte man ja jetzt auch zugespitzt einwenden, naja gut, aber das sind irgendwie so kleine einsame Inseln in einem Meer von kapitalistischem Profitzwang, die einfach plattgewalzt werden. Oder jetzt so Genossenschaftsbewegung zum Beispiel. Eine total wichtige Bewegung, war ja auch historisch, sagen 1900 oder ein bisschen später, wahnsinnig stark. Aber letztendlich ist es ja nie so richtig gelungen, dass sich das immer weiter in die Gesellschaft ausgebreitet hat und dem Kapitalismus sozusagen tatsächlich die Stirn bieten könnte, um das jetzt mal ein bisschen platt zu sagen. Und da bleibe ich dann halt immer stecken. Dann sage ich immer, ja, das ist super gut, dass es das gibt, aber mir fehlen da die Impulse, wie das tatsächlich sich vergrößert.
Da hast du total recht, gerade mit diesen Genossenschaftsbewegungen oder selbstverwaltete Betriebe, was es ja alles irgendwie schon mal gab. Es gibt irgendwie eine Autorin, Gisela Notz, die schreibt sehr viel zu diesen ganzen Genossenschaftsbewegungen in den 70er Jahren und die hat dich auch mal gefragt, sag mal, gibt es irgendein Werk, was du mir mal empfehlen kannst, wo mal systematisch zusammengefasst wird, woran das eigentlich gescheitert ist, also warum das sich nicht durchgesetzt hat. Dann hat sie gesagt, gibt es nicht. Also kennt sie nicht zumindest, ne? Und das ist, finde ich, ein klassisches Kennzeichen von Linken. Es werden immer gerne die Erfolge gefeiert, aber es wird dann, wenn es Niederlagen gibt, nicht wirklich gründlich analysiert, woran das liegt. War auch bei Syriza, ist eigentlich oft so, ne? Ich würde trotzdem denken, weil einmal etwas nicht funktioniert hat, heißt es noch nicht, dass es dann beim zweiten Mal auch nicht funktioniert, sondern dass man sich genau angucken muss, woran ist es gescheitert. Und es gibt natürlich trotzdem ein paar einzelne Aussagen dazu, ein paar einzelne Möglichkeiten, warum man das machen kann. Und ein Grund, und das hat Gisela mir auch geschrieben in unserem Mailwechsel, war, sehr viele Genossenschaften sind einfach erfolgreiche kapitalistische Unternehmen geworden. Ja? Und das liegt irgendwie nahe, weil das die Beziehungsweisen sind, die hier herrschen und in denen man tatsächlich auf Kosten anderer gucken kann, dass es einem persönlich dann gut geht. Ja. Und das ist einer der Gründe, warum die Genossenschaften sich nicht verbreitet haben in die entgegengesetzte Richtung, also in die Überwindung. Und der andere Grund ist, dass auch selbstverwaltete Betriebe auf dem Markt agieren und ihre Produkte verkaufen müssen zu Bedingungen, die sie dann möglicherweise nicht mehr können, weil sie sich selbst nicht entlassen können wollen, weil sie sich selbst nicht noch mehr die Gehälter kürzen wollen. Das heißt, die Tatsache, warum sich das nicht durchsetzen konnte, hat sehr viel zu tun mit der kapitalistischen Welt. Aus Erfahrung lernen bedeutet ja meines Erachtens auch genau aus diesem Scheitern lernen. Und ich möchte einen Literaturhinweis geben. Gerade jetzt ist erschienen von einem Arbeitsrechtsanwalt Rupai Dahm ein sehr dickes Buch, das heißt Selbstbestimmt arbeiten, Betriebe demokratisieren. Und das ist im Grunde genommen ein Praxisleitfaden für selbstorganisierte Unternehmen, der diese Beratung, die er da bei Unternehmen durchführt, aber gesamtgesellschaftlich denkt. Das ist, finde ich, hervorzuheben, weil das oft sonst wirklich nur so Hauptsache, das Unternehmen ist irgendwie, fühlt sich gut und ist genossenschaftlich organisiert und denkt, jetzt bin ich auf der richtigen Seite. De facto ist es aber tatsächlich ein Move, den man politisieren muss und den man gesamtgesellschaftlich denken muss. Und das ist, passiert nicht so häufig, finde ich, in dieser alternativen Szene. Deshalb möchte ich dieses Buch ganz besonders ans Herz legen und erwähnen, weil das wirklich auch tatsächlich für Leute, die einen Betrieb selbstverwaltet aufbauen wollen, ein Praxisleitfaden ist, ein ganz hervorragender.
Mhm. Wenn ich das nochmal aufnehme, was du jetzt zu den Genossenschaften gesagt hast und dann nochmal rüberblicke zu unserem Ausgangspunkt am Anfang, Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, Rechnen hattest du da ja auch erwähnt. Da würde ich ja sagen, das hat eine ganz andere Qualität, ne? Also da wird sozusagen in transformativen Schritten auf einen deutlich größeren Bruch zugearbeitet, was natürlich an der Menge der zu vergesellschaftenden Wohnungen liegt und auch an der Größe der Bewegung und sozusagen an dem viel größeren Ausmaß, die das für Berlin und die gesamte Mietenentwicklung auch hätte, wenn sowas hier durchzusetzen wäre. Und das führt mich zu der Frage, wir haben da sozusagen einen hartnäckigen, gut geführten Kampf im Bereich des Wohnens und historisch betrachtet sind ja aber die Sozialisierungsforderungen vor allen Dingen in der Produktion entstanden. Also da ging es oft um die Schwerindustrie, um die Rohstofferzeugung und so weiter. Wie ist das, wie siehst du das, wo siehst du vom heutigen Blickpunkt aus eher Chancen, da irgendwie ja einen Fuß in die Tür zu bekommen? Was glaubst du, müssen wir eigentlich nicht darüber sprechen, jetzt auch gerade angesichts der Umbrüche in der Automobilindustrie und sozusagen dieser unglaublichen Aufrüstungswelle, die da auf uns zurollt, müssten wir nicht eigentlich viel stärker gerade jetzt auch an solchen Punkten wieder auf zum Beispiel die Automobilindustrie gucken und die ganze Mobilitätswende, die da so wahnsinnig jetzt auch unter Druck geraten wird? Oder sagst du, also so, wenn ich auf unsere Beziehungsweisen gucke und wie man Leute auch bekommt in ihrem Alltagsverständnis und wo sie viele gemeinsame Erfahrungen und auch Leidenswege teilen, erhöhte Mieten, dann ist es erfolgsversprechender, in so einem Sektor was zu machen, in der öffentlichen Daseinsvorsorge.
Also würde ich dir jetzt erstmal zustimmen. Also die Daseinsvorsorge ist ja stark zurückgebaut worden in den letzten Jahren, dank der neoliberalen Ideologie, des Glaubens, dass der Staat sich zurückziehen könnte oder naja, eine Art zurückziehen ist es ja nicht wirklich, aber eben andere Aufgaben, als sich irgendwie für die Daseinsvorsorge zu kümmern. Und die Folgen, die sind ja auch zu spüren für alle. Und ich glaube, da ist auch leichter, jetzt zumindest im kurzfristig was zu machen, als jetzt bei der Schwerindustrie. Da müsste dann tatsächlich, ich bin ja immer ein großer Fan von unten, also von unten etwas machen, statt von oben, aber beides müsste irgendwie Hand in Hand gehen. Also wie gesagt, ich würde schon denken, dass mit dem Wohnen auch deshalb so erfolgreich ist, weil da unmittelbar viele, viele Menschen direkt davon betroffen sind, ne? Also sehr viele Menschen. Und weil es so sichtbar ist, woran es liegt, da sieht man einfach, dass ihr Lebenseinkommen nur dafür benutzt wird, dass andere damit reicher gemacht werden. Das ist sehr deutlich sichtbar da.
Mhm. Noch eine andere Frage. Du hast ja den Artikel Grundgesetz erwähnt und da kam mir dann doch nochmal die Frage durch den Kopf geschossen. Ist es denn in anderen Ländern, die so einen Artikel nicht haben, ist das irgendwie bedeutsam, dass sie den nicht haben oder ist das eigentlich völlig wurscht, weil auch da ähnliche Bewegungen vielleicht wieder begonnen haben, Versuche der Wiederaneignung, einer kleinen Wiederaneignung zumindest?
Ja, das werde ich öfter gefragt, gerade in Österreich zum Beispiel, ne, die haben Artikel 15 nicht. Aber die haben natürlich alle, also ich würde mal sagen, alle Industriegesellschaften, alle bürgerlichen, rechtlichen, auf Kapitalismus basierenden Gesellschaften haben Privateigentumsgarantie und wiederum die Eingriffsmöglichkeit des Staates. Also eine Sozialpflichtigkeit des Eigentums hast du überall. Natürlich ist es schön, den Artikel 15 zu haben. Ja, das macht es irgendwie sehr elegant und es ist praktisch, aber man braucht ihn nicht unbedingt. Also man sollte ihn auch nutzen, ne? Also es könnte vielleicht auch so ein bisschen so eine modellhafte, so eine Vorbildfunktion einnehmen, weil man an diesem Artikel 15 unglaublich schön sehr viel zeigen kann. Aber es braucht ihn nicht unbedingt. Man kann sich auf die Sozialpflichtigkeit des Eigentums berufen und kann eben auch sagen, wie ihr wollt, dass hier jeder Eigentümer ist, dann realisiert das erstmal in der Ökonomie, um der Verfassung gerecht zu werden. Außerdem kommt natürlich dazu, das darf man auch nicht wegreden, dass der Artikel 15 im Grundgesetz auch eine deutsche Verfassung ist und im Spannungsverhältnis zum EU-Recht steht. Also dazu hat die Professorin für öffentliches Recht, Isabel Feichtner, die ich auch hier mal erwähnen möchte, einen Text geschrieben, wo sie eben aufgezeigt hat, das EU-Recht sagt zwar, dass jedes europäische Land die Eigentumsordnung für sich selbst gestalten darf, also ist da unabhängig vom EU-Recht, aber die einzelnen jeweiligen Urteile bei irgendwelchen Fällen, Grundrechtsurteile, sprechen doch dem Markt ein sehr großes Gewicht bei, sodass man das sozusagen auch unter Vorbehalt betrachten muss, diese Freiheit. Isabel Feichtner war übrigens auch Mitglied der Kommission in Berlin, die eingerichtet wurde, um Verfassungsrechtlichkeit zu prüfen dieser Vergesellschaftungsforderung. Und sie bringt jetzt ein neues Buch raus. Es erscheint jetzt im Moment, ist gerade im Erscheinen. Das heißt Bodenschätze. Und das finde ich ein absolutes Muss, um nochmal sich zu vergegenwärtigen, was dieser Artikel 15 eigentlich tatsächlich an transformativem Potenzial hat, wenn man jetzt das auf der Ebene des Rechts sich angucken möchte. Und es ist ein sehr, sehr, finde ich, interessantes und eindrückliches Buch, gerade von ihr, die eben selbst in dieser Kommission war. Also auch noch ein Literaturtipp hier.
Mhm. Vielen Dank, das nehmen wir alles in die Shownotes. Ich glaube, dann wäre meine allerletzte Frage, wenn du zurück in die Geschichte guckst. Ich meine, wir haben ja schon darüber geredet, ne, über die Kämpfe, die es gab und dass ja jetzt in Deutschland zum Beispiel dann die Sozialisierungsbestrebungen nie umgesetzt wurden. Aber wenn du in andere Erdteile guckst, gibt es da irgendwelche Beispiele, wo du sagst, das ist für dich total inspirierend?
Also Vergesellschaftung tatsächlich so, wie es jetzt diskutiert wird, es ist ja keine Wiederholung der Geschichte, sondern es ist ja bewusst auch von der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen als uneingelöstes Versprechen tituliert oder als unvollendete Geschichte mit dem Bewusstsein, dass wir natürlich heute in ganz anderen Verhältnissen leben. Insofern gab es eigentlich noch nie so etwas wie Vergesellschaftung. Vergesellschaftung ist kein Zustand, Vergesellschaftung ist ein Prozess, ein Weg, den wir in ständiger Selbstkorrektur und Selbstkritik gehen sollten. Und eine der inspirierendsten Beispiele, die meines Erachtens stark in diese Richtung geht, ist interessanterweise aus der, sage ich jetzt mal, Spitze der Produktivkraftentwicklung, nämlich der Softwaretechnologie, und zwar die Entstehung von freier Software und Open Source. Ne? Da will ich jetzt gar nicht so lange drüber was erzählen, aber ich habe selber über freie Software promoviert, also über die Eigentumsimplikationen bei freier Software. Und was mich damals so irre fasziniert hat, war, als ich selber an der Uni studentische Hilfskraft war, war ich mal eine Weile lang, ich frage mich nicht, wie ich dazu gekommen bin, zuständig dafür, für alle Professorinnen am Institut die Passworte einzurichten und mich irgendwie um die Webseite zu kümmern. Das ist wirklich ewig her, ja, das war noch ganz am Anfang. Und da hat mir mein Vorgänger einfach die Computer hingestellt, so ein paar Windows-Kisten, DOS-Kisten, und hat gesagt, läuft auf Linux, ist kein Problem, ist ein offenes System, auf Wiedersehen. Und ich stand dann da und dachte, danke. Und in der Tat war es aber so, dass ich mich dann eingeloggt habe in solche Linux-Foren und habe von allen Seiten wirklich so schnell so unglaubliche Hilfe bekommen, dass ich es geschafft habe, binnen kürzester Zeit dieses System auf Linux am Laufen zu lassen und zu kriegen. Und habe dann angefangen, mich da rein zu begeben und so dachte, ich muss ja gar nichts bezahlen, das ist gar keine Hotline im eigentlichen Sinne, ne? Und was ist denn das eigentlich für eine Software? Die kostet ja auch gar nichts. Und irgendwann habe ich festgestellt, okay, das ist jetzt mal tatsächlich ein Produkt, wo nicht im Klein-Klein irgendwie solidarische Ökonomie, obwohl ich das jetzt überhaupt nicht irgendwie kleinreden möchte, aber es ist tatsächlich ein globales Produkt, freie Software, was global weltweit vernetzt, jenseits des wahren Geldtauschs, jenseits von Profit oder Gewinn oder Geld als Motivator entstanden ist und was tatsächlich zumindest dem Betriebskernel von Windows ernsthaft Konkurrenz gemacht hat. Also es ist auf einer extrem hohen Motivation ein extrem gutes Produkt entstanden, auf eine Art und Weise, die ich wirklich beachtlich finde und die alle Theorien zu, man macht nur dann was, wenn es Eigentum gibt, es ist nur dann irgendwie effizient und bla bla bla, widerlegt. Mhm. Ne?
Und das widerlegt auch, dass wir nicht alle irgendwie als Homo economicus funktionieren und nur nach unserem eigenen Nutzen arbeiten.
Und das finde ich eine der inspirierendsten Erfahrungen, die so in Richtung Vergesellschaftung gehen. Bei allen Einschränkungen, so, es gibt nichts Richtiges im Falschen, aber es gibt immer noch Richtigeres im Falschen.
Mhm. Sehr schön, Sabine. Vielen Dank. Ich habe wieder viel gelernt. Hast du uns noch ein Mitbringsel mitgebracht?
Nee, heute muss ich passen.
Okay, Sabine, also du hast diesmal kein Mitbringsel, aber das macht gar nichts, weil ich glaube, Andreas, unser Tontechniker hier im Studio, der hat nämlich heute einen Mitbringsel.
Hallo, ja, genau. Ich bin Genosse geworden, nämlich bei meinem Fußballverein. Genauer gesagt haben dort mehr als 20.000 Menschen das Stadion gekauft und haben damit 27 Millionen Euro in die Kassen des Vereins gespielt für so viele Sachen. Und das ist ja eigentlich auch eine großartige Sache und passend gut zum Thema hier.
Und welcher Verein?
Das ist der FC St. Pauli. Und
genau,
das Motto war dann, ein anderer Fußball ist möglich. Und das Absurde ist, ich bin jetzt Genosse zusammen mit Uli Hoeneß. Also
das fand ich auch ziemlich verrückt, die Zahlen, die du genannt hast, die da direkt zusammengekommen sind. Und ja, man sieht, es hat wirklich auch Potenzial, ne? Dass Leute irgendwie was anderes wollen und sich dafür dann auch engagieren.
Ja. Auf jeden Fall. Und auch da zeigt sich, in allen Branchen ist der Wandel durchaus möglich, wenn man das will.
Sehr gut.
Okay.
Gutes Schlusswort.
Super. Ja, und damit sind wir wieder am Ende. Wir hoffen, es hat euch wieder viel Spaß gemacht. Wir freuen uns über Kritik, Anregungen und Rückmeldungen unter armutszeugnis@rosalux.org. Und damit macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.